sind wir doch nicht immer hier. Ja, das ist erstaunlich, immer wieder angefragt worden wegen Dienste. Es gibt ja immer weniger Prediger und auch bald Pfarrer, und deswegen mache ich das gerne, weil ich schon immer meinen Dienst sehe, um auszuhelfen, wo Not am Mann ist, damit das Wort Gottes verkündigt und verbreitet werden kann. Ja, wie schon gesagt, wir haben heute Muttertag, das ist kein christlicher Feiertag, aber es ist eigentlich schade, dass die Christen viel zu wenig zu spät darauf gekommen sind, dass man diesen Feiertag nutzt. Denn in der Bibel werden ja in vielen Ländern sind ja die Frauen, wie es bei uns auch früher war, so ungefähr das fünfte Rad am Wagen gewesen. Nicht groß beachtet, wichtig für die Arbeit und den Dienst, für das Gebären von Kindern. Und trotzdem finden wir in der Bibel die Aufwertung der Frau. Und ich möchte jetzt einmal einen Text aus dem Alten Testament lesen, sehr erstaunlich, wie die Juden das sehen haben. Viele von uns kennen den Text, aber es ist gut, wenn wir Worte Gottes, die wichtig sind für das Leben, auch immer wieder hören. Diese Verse, die ich jetzt lese, die werden auch alphabetischer Psalm genannt. Die sind wie der Psalm 119, das ist ja der längste Psalm, der ist ja nach dem hebräischen Alphabet aufgebaut. Und so auch jetzt diese Worte, das habe ich heute Morgen noch gelesen, sind nach dem hebräischen Alphabet aufgebaut. Wem eine tüchtige Frau beschert ist, die ist viel edler als die köstlichste Perlen. Ich hoffe, dass wir das immer so sehen bei den Schwierigkeiten, wenn wir dann manchmal die Dornen sehen und Verwundungen erleben, ist es schon wesentlich schwieriger. Also wem eine tüchtige Frau beschert ist, die ist viel edler als die köstlichste Perlen. Ihres Mannes Herz darf sich auf sie verlassen und Nahrung wird ihm nicht mangeln. Sie tut ihm Liebes und kein Leid ihr Leben lang, wohl dem, wenn's immer so ist. Sie geht mit Wolle und Flachs um und arbeitet gerne mit ihren Händen. Sie ist wie ein Kaufmannsschiff, ihren Unterhalt bringt sie vom Ferne. Sie steht vor Tage auf und gibt Speise ihrem Hause und dem Gesinde, was ihm zukommt. Sie trachtet nach einem Acker und kauft ihn und pflanzt einen Weinberg vom Ertrag ihrer Hände. Sie gürtet ihre Lenden mit Kraft und regt ihre Arme. Sie merkt, wie ihr Fleiß Gewinn bringt, ihr Licht verlöscht es nachts nicht. Sie streckt ihre Hand nach dem Rocken, nach dem Stab, und ihre Finger fassen die Spindel. Sie breitet ihre Hände aus dem Armen und reicht ihre Hand den Bedürftigen. Sie fürchtet für die Ihren nicht den Schnee, denn ihr ganzes Haus hat wollene Kleider. Sie macht sich selbst Decken, feine Leinwand und Purpur ist ihr Kleid. Ihr Mann ist bekannt in den Toren, denn er sitzt bei den Ängsten des Landes, bei den Ältesten, Entschuldigung, des Landes. Sie macht einen Rock und verkauft ihn, einen Gürtel gibt sie dem Händler. Kraft und Würde sind ihr Gewand und sie lacht des kommenden Tages. Sie tut ihren Mund auf mit Weisheit und auf ihrer Zunge ist gute Weisung. Sie schaut, wie es in ihrem Hause zugeht und isst ihr Brot nicht mit Faulheit. Ihre Söhne stehen auf und preisen sie und loben sie. Das ist ja eigentlich genau Muttertag, dass sich die Söhne daran erinnern, was die Mutter für sie getan hat oder tut. Es sind wohl viele tüchtige Frauen, du aber übertriffst sie alle. Lieblich und schön sein ist nichts. Eine Frau, die den Herrn fürchtet, soll man loben. Gebt ihr von den Früchten ihrer Hände und ihre Werke sollen sie loben in den Toren. Das sind wunderbare Worte in Ja, auch in die Umwelt hineingesprochen, wo es eben ganz anders aussah. Wenn man die Mutter oder die Frau, es geht jetzt nicht nur um die Mütter oder Großmütter, es geht grundsätzlich, denke ich, um die Frauen, die für die Männer eine ganz, ganz, ganz große Hilfe sind und auch ein Segen. Und ich finde es gut, ich habe jetzt einiges gelesen, auch von dem Genderismus mit ihren gottfeindlichen Plänen. Und da soll ja die Frau möglichst viel in der Industrie und in den Büros sein und weniger am Herd. Und wir merken es ja auch manchmal in Gesprächen, wie dann die Hausfrauenarbeit abgetan wird oder auch ins Lächerliche gezogen. Deswegen ist gut, dass wir als Christen zu dem stehen, was das Wort Gottes sagt. Und dazu jetzt noch diese Verse von, die berühmt sind, bekannt sind, von Maria und Martha. Als sie weiterzogen, also die ganze Schar um Jesus herum, als sie weiterzogen, kam er in ein Dorf. Da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf. Sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seine Rede zu. Martha aber hatte alle Hände voll zu tun, um ihm zu dienen, und sie trat heran und sagte: Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester allein dienen lässt? Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr beantwortete ihr: Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist nötig. Maria hat das Bessere gewählt, das soll ihr nicht genommen werden. Wenn wir die Evangelien lesen, merken wir, Jesus ist immer wieder unterwegs. Von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt, um den Menschen zu begegnen und ihnen von Gott zu erzählen. Wir müssen einmal umdenken. Wir müssen ja 2000 Jahre zurückdenken. Damals war vieles anders. Also unterwegs ohne Handy, unterwegs ohne Terminkalender, unterwegs ohne Zeitdruck, unterwegs nicht mit dem Flugzeug, nicht mit dem Auto, nicht mit dem Fahrrad oder E-Bike, sondern immer und fast ausschließlich zu Fuß unterwegs. Ich habe viele Jahre Jugendarbeit gemacht und wir hatten einen anderthalbstündigen Omnibus, der war ausgebaut, umgebaut zu einer Teestube. Und es war manchmal zum Verzweifeln. Bei jeder Fahrt, der war schon über 20 Jahre alt und stand ja immer 10, 14 Tage in einer Stadt, bei jeder Fahrt ging irgendetwas kaputt. Und da ist mir eingefallen, weil man dann verzweifelt ist und sich ärgert auf die Leitenden, die das Ganze ja in der Hand haben, da ist mir dann so in den Sinn gekommen, denk mal an den Apostel Paulus, denk an Jesus, die waren zu Fuß unterwegs. Tagelang, kilometerlang, bei Hitze, auf staubigen, auf steinigen Straßen mit Sandalen. Unterwegs im Auftrag des Herrn, von Ort zu Ort. Immer wieder neue Begegnungen, verschiedenartige Situationen. Und jetzt kommen sie in ein Dorf, das ist später bekannt geworden, aber es war wahrscheinlich die erste Begegnung, wo Jesus aufgetreten ist, in Bethanien. Da wohnten Martha und Maria und auch ihr Bruder Lazarus, der aber hier in diesem Text nicht erwähnt wird. Bethanien heißt Haus des Elends oder Haus der Armen. So war es wahrscheinlich früher In der Zeit jetzt hier hat sich manches getan. So nehme ich das an. Wer unterwegs ist, ist dankbar, wenn er mal eingeladen wird. Wer viel unterwegs ist, ist dankbar, wenn er eingeladen wird. Das ist ja immer ein Risiko. Obwohl dort im Orient sind die Menschen ja viel gastfreundlicher als bei uns im Reichen und in den Herzen oft kühlen Menschen. Aber ja, auch Jesus, wir wissen, dass die auch manchmal im Garten Gethsemane geschlafen haben. Aber jetzt kommt diese Martha. Es ist einfach so, das ist mir in Bulgarien aufgefallen, wenn wir in eine Roma-Siedlung kamen mit dem Auto. Einmal sollten wir im Auftrag von irgendeinem Spender aus Deutschland was abgeben und sind mit diesem Mercedes 408, das ist so ein größerer, mittelgroßer LKW, und haben gehalten und haben nach dem Namen um der Straße gefragt. Dann standen plötzlich 30 Autos überall, wo die sich festgehalten haben. Also es war eine Sensation für die und für uns war es ein Schock. Wie soll ich jetzt weiterfahren? Die haben sich überall festgehalten, wo man nur schrittweise fahren. Und so stelle ich mir das auch damals bei Jesus vor. Er kommt in die Orte, das ist nicht wie bei uns, nur im kleinen Dorf gucken sie hinter den Gardinen vor, sondern da kommen einfach die Menschen zusammen. Da kommt jemand, vielleicht war er auch in Bethanien schon bekannt, etwas bekannt, vom Hörensagen her, dieser Wanderprediger Jesus. Und auch die Martha und die Maria sind wahrscheinlich auch hingekommen, es hat sich rumgesprochen, die Dörfer waren ja damals nicht so klein, waren ja damals klein und übersichtlich. Und bei dieser Gelegenheit dachte die Martha, ja, diesen Wanderprediger mit kann ich einladen. Gastfreundschaft. Und das, so hat sie es dann auch gemacht, aber sie hat das Ganze gar nicht richtig überblickt, was da an Arbeit auf sie zukommt. Denn es ist ja nicht nur so, wie wir es ab und zu mal erleben, wenn wir überraschend wohin kommen oder einen Stopp machen, dass man uns ein paar Brote anbietet oder etwas Wurst oder Käse hinstellt. Im Orient war das ja ganz anders. Da war die Gastfreundschaft richtig mit Leben gefüllt. Es gab alles, was der Keller hergegeben hat, wurde aufgedeckt und aufgetischt, um die Gäste gut zu versorgen. Also orientalische Gastfreundschaft, die braucht sich nicht zu verstecken. Ich nehme auch an, das kann man auch aus anderen Stellen, dass Maria und Martha nicht so arm waren. Das merkt man später ja auch bei der Maria, dass sie eine ganz teure Salbe oder Salböl Jesus gesalbt hat. Und jetzt legt die Martha also los. Jesus ist ja nicht alleine, aber er wird hier eben so erwähnt, als wenn er alleine wäre. Er hat ja immer eine Gefolgschaft dabei, ja, mindestens seine Jünger. Und die müssen ja versorgt werden. Und das macht unheimlich viel Arbeit. Und was hier auffällig ist, dass einmal wird nichts von Dienern gesprochen, dass sie Diener haben, die mithelfen, so wie Abraham, der hat schnell zu seinem Knecht gesagt, jetzt geh ich schnell hin und hol ein Kalb und so weiter, sondern wahrscheinlich musste sie alles alleine machen. Sie war also Köchin und sie war auch Kellnerin in einer Person. Rede ich zu schnell? Muss ich langsam?
Ich versetze ein bisschen.
Ja, das ist sehr gut.
Ja, alles gut.
Weil manchmal rede ich zu schnell und dann ist es schwierig beim Übersetzen.
Übersetze ich alles. Also, zusammenfassen.
Ja, okay. Zusammenfassen, das kennen wir ja und wir reden auch hier. Genau. Okay. Also die Martha in ihrer ganzen Betriebsamkeit erlebt ja auch in dieser Situation einen Stress. Denn Hausfrauen möchten es ja wirklich gut machen für den Gast. Und ich war ja auch in vielen Häusern in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum und anderswo immer wieder eingeladen. Und da ist mir aufgefallen, dass viele Hausfrauen, ich sage es mal so, einen Minderwertigkeitskomplex haben. Weil die, wenn sie das Essen dann bringen, erstmal machen sie viel Vorbereitung. Hier können sie ja, hier wird ja alles organisiert, dort war es spontan. Aber wenn sie dann das Essen bringen, dann entschuldigen sie sich und sagen, ich hoffe, dass es gut ist oder es ist mir nicht ganz so gut gelungen oder der Kuchen ist also nicht so geworden, mit dem Herd habe ich irgendwie Probleme oder sonst etwas. Und es fehlt da, denke ich, ich kann ja auch nicht kochen oder auch nicht backen, aber es fehlt da an einem guten Selbstbewusstsein. Oder manche sagen, ja, ich bin nur eine Hausfrau. Was heißt nur? Das ist doch was Wunderbares. Wenn die Katja in Bulgarien ist und der Alexander und ich sind alleine, der kocht gerne, ich überhaupt nicht. Ich darf da nur abwaschen, dann ist er meistens chaotisch. Aber bei den Hausfrauen ist das ja alles viel, viel besser. Also die Martha erlebt einen Stress. Aber was noch schlimmer ist, der äußere Stress und die gewisse Hektik. Aber sie erlebt auch einen inneren Stress, weil ihre Schwester einfach nicht kommt und sie unterstützt. Und das kann man ja eine Weile aushalten und kann auch warten und Geduld bringen und denken, vielleicht kommt sie jetzt doch und unterstützt mich in der Arbeit, dass wir die Gäste richtig bedienen können und das Essen zur richtigen Zeit fertig ist. Aber die kommt einfach nicht. Und da kommen ja Fragen und dann kommt die Aggression. Zunächst mal kann man die Aggression unterdrücken. Aber ich denke, das kennt jeder von uns. Wenn man abfahren muss oder auch was vorbereiten muss und der andere oder die anderen unterstützen mich nicht. Und ich biege mich, ich breche fast zusammen. Und dann irgendwo kommt es zu einer Explosion. Das sehen wir hier auch bei der Martha. Sie hat lange gewartet, sie hat viel gearbeitet, hat alles gut vorbereitet. Aber jetzt auf einmal hält sie es nicht mehr aus. Und sie geht, ich sag mal, jetzt in den Gastraum und sie macht jetzt nicht ihrer Schwester einen Vorwurf. Das ist ja das Interessante. Warum kommst du nicht? Eigentlich ist es, was die Martha macht, taktlos. Ist auch nicht gut, wenn du Gast bist und plötzlich macht der Mann oder die Frau oder alle, die in der Küche sind, machen dich zur Schnecke, weil da ein paar rumsitzen und nichts tun. Und dann macht sich Jesus den Vorwurf, Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester allein dienen lässt? Das wäre doch eigentlich, dieser Vorwurf wäre gerechtfertigt gewesen an Maria. Aber Jesus macht es, Martha macht diesen Vorwurf an Jesus. Und dann noch der Befehl, sage ihr doch, dass sie mir helfen soll. Peinlich. Peinliche Situation für Jesus, aber auch für all die anderen, die dabei sind. Ich habe sowas noch nicht erlebt. Ich habe andere Sachen erlebt als Gastfreundschaft, wo ich mir überlegt habe, das ist auch keine Gastfreundschaft. Wenn du, ich sage mal ein Beispiel, in Bulgarien, ich habe Team am Anfang, haben wir bei einem Ehepaar gewohnt, die hatten einen großen Garten, der war selbstständiger Schneider, aber in der kommunistischen Zeit. Und die hatten ein großes Haus, wir sind da damals aus Sicherheitsgründen immer mit mehreren Autos gefahren. Wir mussten Tag und Nacht durchfahren, die 2000 Kilometer. Und da haben wir da öfters gewohnt. Und die Gastgeberin, dort ist es so, bei uns wird das Essen auf den Tisch gestellt und jeder kann sich nehmen, wie viel. Aber in Bulgarien, da wurde das eben auf dem Teller serviert. Und für mich als Verantwortliche die größte Portion. Erstmal eine Suppe, dann Kartoffeln und alles Mögliche und fünf große Fleischküchle und Salat und Nachtisch. Und wenn man sich dann so unterhält, wir waren ja dann immer vier oder fünf oder manchmal sechs Leute, dann merkt man gar nicht, die Gast, wenn ich fertig war mit dem Essen, das war für mich schon eine Qual, so viel zu essen. Ich bin es nicht gewohnt, viel zu essen. Und dann, die stand hinter mir, habe ich aber am Anfang nicht gemerkt. Und sobald das Teller leer war, sack, kein Griff, schon wieder rannte sie in die Küche. Ich dachte, nein, ich will nichts essen. Bringt sie wieder eine Portion her. Und danach noch den Nachtisch. Das ist frustrierend. Und einmal haben wir es erlebt, da waren wir unterwegs, wir waren ja viele in Bulgarien unterwegs, um die Sachen auszufahren, haben wir unterwegs einen Stopp gemacht, so ungefähr 80 Kilometer vor unserem Quartier. Das waren Bauern in einer Gegend, die sehr fruchtbar ist. Und es war gegen Abend, wir haben dort ausgeladen, uns mit den Leuten unterhalten, die Gastfreundschaft ist ähnlich wie im Orient, wir blieben lange. Und als wir abfuhren, habe ich zu der Übersetzerin gesagt, damals kannte ich die Katja noch nicht, Frau Gosewa, Frau Theo, so ja, Nikolova, schwierige Namen für uns, rufen Sie bei der Frau an, Gosewa, dass wir schon gegessen haben. Wir mussten noch eine Stunde fahren, kamen so gegen 11 dann an, was kam in das Haus, in das Wohn- und Essraum rein, da sehen wir alles gedeckt. Da habe ich so gesagt, wir haben doch angerufen, wir haben schon gegessen, wir müssen jetzt noch mal essen. Da haben wir alle gesagt, nee, wir können nicht mehr essen, kannst du nicht mehr als essen. Wenn du so schon so viel gegessen hast, weil dir das immer aufgezogen ist. Und der einzige Kompromiss war, den wir machen konnten, dass wir das morgens früh essen. Dann mussten wir die Kartoffel und das Fleisch, mussten wir dann am Morgen, wurde ein bisschen warm gemacht, essen. Und da habe ich mir gesagt, das ist auch keine Gastfreundschaft, wenn man gezwungen wird, zu essen. Aber das kann so, so einem so passieren. Da habe ich so manche Erlebnisse gehabt. Manchmal waren sie wirklich peinlich, aber es gab keinen anderen Weg. Also, die Martha ist gestresst, sie wird aggressiv, aber was macht Jesus jetzt zu ihr? Er trifft genau den Nagel auf den Kopf. Er sagt, Martha, Martha, du machst dir viele Sorgen und viel Mühe. Und genau das war das Problem von ihr. Er hat sich viel Sorgen gemacht, die eigentlich nötig gewesen wären. Ich denke, Jesus und seine Mitarbeiter, die wären auch mit einfachen Sachen zufrieden gewesen. Aber so ist es bei manchen Frauen und jeder kann sich auch da prüfen. Muss ich immer das Beste machen? Muss es immer viel sein? Ist manchmal nicht weniger mehr, dass man Zeit hat, dass man sich auch unterhalten kann, dass man sinnvolle Gespräche machen kann, als dass man das Beste aufwartet? Und praktisch die Gäste überfüttert, gerade in unserem Land. Wir essen ja sowieso viel zu viel. Deswegen ist, denke ich, weniger, manchmal mehr. Ja, das ist ein paar Gedanken zur Martha. Ich wollte noch zu der Gastfreundschaft dazu sagen, die spielt in der Bibel eine ziemlich große Rolle. Und im Petrusbrief, in 1. Petrus 4, Vers 9, da heißt es zum Beispiel, sei gastfrei ohne Murren. Auch das gab es damals, dass manche dann, wenn sie jetzt kommen, ein paar Apostel oder ein paar Prediger, ein paar Missionare, dass dann manche, müssen wir die schon wieder aufnehmen. Gell? Das kostet uns ja auch alles Geld. Übrigens war es bei der Frau Gosewa genauso. Nachher hat sie rum erzählt, wenn die Deutschen weg sind, müssen sie hungern. Ja, so ist man. Also sei gastfrei ohne Murren. Oder in Hebräer 13, 12, 2, gastfrei zu sein, vergesset nicht. Weil manche haben es wahrscheinlich vergessen. Wir haben es einmal erlebt, gerade mit der rollenden Teestube. War in der Nähe von Heilbronn. Da hat der Pfarrer, da kam ja ein Team von 8 jungen Leuten, der hat nicht genügend Unterkünfte für die Mitarbeiter, für unsere Mitarbeiter bekommen. Was hat er dann gemacht? Er hat Apfelkisten aufgestellt im Gemeindehaus und hat dann da Matratzen draufgelegt und dann durften die Mitarbeiter auf den Matratzen schlafen. Das ist eigentlich ein schwaches Zeichen, für eine Gemeinde. Also beim zweiten Einsatz haben das dann Frauen übernommen und die haben es also hinbekommen, dass alle nicht auf den Apfelkisten schlafen müssen, sondern auch in den Häusern der Mitglieder dieser Kirche. Ja, warum kommt Maria nicht? Warum unterstützt sie ihre Schwester nicht? Hat sie vielleicht oft gemacht, aber warum macht sie es hier jetzt nicht in dieser Geschichte, in dieser Situation? Maria war, denke ich, es war noch ein junges Mädchen, eine junge Frau, war interessiert und war aufgeschlossen. Und sie hat natürlich einen ganz anderen Charakter gehabt als ihre ältere Schwester. So wie die, das habe ich vorhin nicht gesagt, so wie die Martha, was gegen die Tradition, gegen die allgemeine Tradition gemacht hat, denn normalerweise hat man in Israel, hat eine Frau keine Männer eingeladen. Eine Frau lädt keine Männer ein. Die Martha hat sich dran gehalten. Das war eine Persönlichkeit. Die Maria ist auch auf ihre Art eine Persönlichkeit, weil die sitzt bei in der Männerschar. War auch nicht, hat auch nicht der Sitte des Landes entsprochen. Aber warum sitzt sie da? Sie ist nicht bequem oder ist nicht faul, sondern sie war interessiert. Sie war interessiert an dem, was Jesus von Gott erzählt, was er erzählt, wie man sich miteinander oder untereinander zu verhalten hat. Er hat ihnen den Menschen dort erzählt, was ihm wichtig ist und was Gott ihm aufgetragen hat. Und diese Faszination und dieses Wissensbedürfnis, das hat sie dort eben sitzen lassen. Die hat einfach zugehört. Das ist manchmal so, wenn ich irgendwo was Interessantes sehe oder höre, dann fällt es mir manchmal schwer aufzustehen und jetzt wohin zu fahren oder einen Dienst zu machen. Und so stelle ich mir das auch vor bei der Maria, wie sie zugehört hat, diese wunderbaren Worte, die Jesus gesagt hat. Maria hat die Gunst der Stunde erkannt und wahrgenommen. Und das spricht für sie. Sie hat zugehört. Ich habe es in meinem Dienst auch immer wieder erlebt, dass manchmal hätte man auch in den Schulen interessanterweise oder Religionslehrer gesagt, das ist eine schwierige Klasse, hätte man manchmal eine Stecknadel fallen gehört. So haben die Schüler zugehört. Und das ist wunderbar für den auch, der redet, denn der Redende merkt ja auch, ob die zuhören oder ob sie die ganze Zeit gähnen und zum Fenster rausgucken. Das merkt man irgendwie. Und das ist dann auch schwierig, wenn man merkt, die sind irgendwie schon tot gepredigt, die sitzen nur da, weil sie dazu verpflichtet sind oder sich selber dazu verpflichten, da zu sitzen. Also Maria nimmt die Stunde, die Gunst der Stunde wahr, sie setzt sich zu Jesu Füßen und sie hört zu. Sie interessiert sich dafür, sie ist begeistert von dem, was Jesus sagt. Sie nimmt die Worte auf wie ein trockener Schwamm das Wasser. Denn Jesus hat Worte des Lebens, Worte, die die Menschen ermutigen, die die Menschen stärken, die die Menschen aber auch korrigieren. Und wer so zu Jesu Füßen sitzt, der wird auch beschenkt und für das Leben gestärkt und für das Leben getröstet. Und das ist jetzt auch für uns an uns die Frage, nutzen wir die Gunst der Stunde? Muttertag unterwegs sein, okay, das ist in Ordnung. Aber was ist, wenn wir den Muttertag nur den Sonntag so einfach nutzen, zu festen, zu feiern, zu essen, alles Mögliche zu reden oder nur spazieren gehen? Sollte der Sonntag nicht auch dazu da sein, dass wir diese Gunst der Stunde und diese Gelegenheit wahrnehmen, um auf Gott zu hören, auf sein Wort, uns mit seinem Wort zu beschäftigen? Die Gunst der Stunde sind immer an jedem Sonntag die Gottesdienste oder auch die Bibelstunden unter der Woche. Das sind dann auch mal Tagungen oder Konferenzen, oder christliche Veranstaltungen wie jetzt im Juni, wo man hingehen kann, wo man Neues hört, wo man anderes hört, wo man auftanken kann und wo man Gemeinschaft auch mit anderen erlebt. Und da beobachte ich immer wieder, dass diese Zeiten und Gelegenheiten zu wenig genutzt werden. Dass es eine gewisse Tradition gibt. Ich gehe halt da, ich habe meinen festen Rhythmus, am Sonntag bin ich im Gottesdienst, am Mittwoch bin ich in der Bibelstunde oder in der Gebetsstunde. Aber alles, was darüber hinaus geht, interessiert mich dann nicht, da will ich für mich sein. Und das finde ich eigentlich schade. Es ist gut, wenn wir auch mal woanders hingehen. Ich denke jetzt auch die Allianz Gebetsstunde ist eine gute Sache. Aber wenn man genau beobachtet, ihr kennt das mehr von Backnang, wenn es bei den Baptisten ist, gehen nur die Baptisten hin. Wenn es bei den Methodisten ist, sind schon weniger, ein paar Methodisten da. Meistens sind die von den Gemeinschaften mehr präsent überall und die anderen lassen sich kaum sehen. Und das finde ich eigentlich schade. Und dementsprechend sieht dann auch irgendwo das Gemeindeleben aus, ist oft schon festgefahren, in einem gewissen Rhythmus. Und ich habe es in meinem Leben, von Anfang an haben wir das als junge Leute so praktiziert, wir sind, wenn irgendwo eine Veranstaltung war, sind wir hingegangen. Und da haben wir immer, man profitiert immer etwas Neues. Auch die Konferenzen sind ein Segen, da sprechen sind ja oft auch gute Redner da, die was zu sagen haben und auch Erfahrungen haben. Und das finde ich unheimlich wichtig. Nur so können wir im Glauben wachsen, vorankommen, kann uns sich unser Glaubenshorizont erweitern und werden wir auch gestärkt durch die Gemeinschaft, weil wir wissen, da sind auch aus anderen Gemeinden welche da, die das gleiche Ziel haben und auch das gleiche Anliegen haben oder auch die gleichen Probleme haben. Und natürlich, Gunst der Stunde ist auch das Bibellesen, dass wir uns Zeit nehmen am Tag für das Wort Gottes. Denn unsere Tage sind so hektisch. Wir kennen das ja auch bei uns, da klingelt am Montag das Telefon am allermeisten. Da rufen alle möglichen an, die haben am Samstag über Sonntag überlegt, was können sie hergeben, was können sie opfern. Und dann wird angerufen. Und da schwierig ist, wenn ich dann noch irgendwie vorbereiten muss. Manchmal wird es echt eng dann. Und da ist es gut, wenn man morgens schon früh sich Zeit nimmt für das Wort Gottes. In der Stille, dass man sich ausrichtet auf den Tag, der voller Probleme sein kann, voller Schwierigkeiten, voller Begegnungen. Und das tut uns gut. Dann haben wir Kraft. Dann werden wir auch vor Aggressionen bewahrt, wenn manche vielleicht sich nicht so benehmen, wie sie es eigentlich gehört. Ich denke, unser Terminkalender bedarf auch einer Heiligung. Manches kann man wegstreichen, muss nicht sein. Und manches muss mehr dem Ziel geopfert werden und zur Verfügung stehen. Wir müssen uns nicht von den Menschen treiben lassen und auch von Aufgaben, die nicht so nötig sind. Jesus sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Das heißt, der Mensch lebt nicht nur allein von materiellen Werten und allem Möglichen, was um uns herum ist, sondern wir brauchen das Brot des Lebens. Und mit dem Brot des Lebens können wir bestehen und können wir auch die Schwierigkeiten durchstehen. Zu meinem dritten Gedanken. Jesus liebt Martha und Maria. Martha und Maria, beide sind anders, haben verschiedene Charaktere. Beide haben Stärken und beide haben Schwächen. So wie wir auch. Wir haben unsere Stärken, wir haben unsere Schwächen. Und wenn wir nicht die richtigen Ruhezeiten einhalten, das merken wir jetzt nicht mehr so, im Alter wird ruhiger. Aber früher, wenn dann so viel los war, man war wochenlang unterwegs, dann war man manchmal auch sehr aggressiv und ungerecht gegenüber den Mitarbeitern. Die dann nur irgendwas gefragt haben oder zweimal was gefragt haben und es nicht gleich verstanden, dann war das schon eine ganz schwierige Situation für sie und für mich nachher. Das kam das schlechte Gewissen. Jeder ist hat seine eigene Persönlichkeit. Die Martha war tonangebend, wird ja ihr Name sagt Herrin. Maria war, ich denke, vielleicht mehr so ein mystischer Typ. Ist auch nicht immer einfach. Ich habe es einmal erlebt, war mit einem zukünftigen Missionar unterwegs, der suchte einen Freundeskreis und wir waren im Badischen. Da hatte er einen Kontakt und wir kamen an, klingelten oder klopften. Es kam der Mann raus und wir haben uns unterhalten und so weiter. Der hat uns auch zum Essen eingeladen, aber was ist passiert? Seine Frau kam nicht. Und die Zeit verging, wir mussten weiter. Und da habe ich so naiv gefragt, ja, wo ist sie denn? Ja, die betet. Die war früher eine Diakonissin und hat vor lauter Beten, hat die vergessen, dass auch Gäste da sind und gekocht werden muss. Für den Mann war das sehr peinlich. Gut, wir können das hinnehmen. Aber das ist so, sage ich jetzt so, für mich, das sind mystische Typen. Die sehen nicht mehr die Realität. Mystisch ist gut, aber zu viel Mystizismus ist nicht gut, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Aber die Begegnung mit Jesus hatte für beide eine Auswirkung gehabt. Denn Jesu Wunsch ist, dass wir ihm näher kommen und dazu brauchen wir sein Wort und seine Gedanken. Paulus schreibt einmal in dem Brief an die Kolosser, lasse das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Das ist das, was Maria tat, reichlich mit dem Wort sich beschäftigen. Jesus sagt einmal, ist das Leben nicht mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Und Johannes 4, Vers 34 sagte seinen Jüngern, meine Speise ist die, dass ich tue den Willen des, der mich gesandt hat und vollende sein Werk. Das war die Ausrichtung von Jesus. Aber trotzdem lässt er sich in Bethanien gut versorgen. Trotzdem, obwohl er das gesagt hat, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, nimmt er an der Hochzeit zu Kana teil. Und auch woanders, er war auch in Bethanien, bei den Aussätzigen war er auch zu Gast, sodass seine Neider, Pharisäer, gesagt haben, dieser Wanderprediger ist ein Fresser und Weinsäufer. Also er hat diese Gelegenheit, wo er als Gast eingeladen hat, wahrgenommen, hat sich bedienen lassen, hat sich das Essen oder Trinken auch gut schmecken lassen. Wir dürfen da nie einseitig werden. Maria, so sagt Jesus, hat das Bessere erwählt, Vers 42. Eins aber ist nötig, Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Das ist die Frage auch für uns. Arbeit, Fürsorge, feste Gedenktage, ob Muttertag oder nennen wir ihn auch Frauentag, werden ja nicht abgewertet, sondern richtig eingeordnet. Eins aber ist nötig, ihr Mütter, ihr Frauen, ihr Männer, dass wir alle bei den Besseren bleiben. Das heißt, dass wir Jesus zu Füßen sitzen, ihm zuhören, die Gunst der Stunde wahrnehmen und die Gelegenheiten ausnutzen, damit er uns segnen und im Glauben stärken kann oder zum Glauben rufen.